Wie es in Waldhausen zugeht, Kapitel 6. Im Krankenhaus. Der Amtmann war am verflossenen Abend spät heimgekommen und am Morgen darauf auch später als gewöhnlich aus dem Haus getreten, um seine tägliche Wanderung durch die Scheune, den Stall und den Garten zu unternehmen und zu sehen, ob alles in Ordnung sei und seinen guten Fortgang habe. Als er vom Stalle her nach dem Garten ging, sah er schon von Weitem den Gärtner Josef wie eine Bildsäule dastehen. »Nun, was gibt's?« rief der Amtmann und ging mit strammen Schritten auf den sprachlos Hinstarrenden zu. Aber plötzlich hielt er mitten im Gehen inne, blieb wie festgewurzelt auf dem Flecke stehen und sah aus, als wäre er eben als Gegenstück zu dem Gärtner auf den Platz gestellt worden. Was sahen aber auch des Amtmanns Augen? An dem schönen neuen Spalier, wo gestern wohl noch 12 bis 15 der schönsten, größten Aprikosen noch unreif, aber im ersten, vollen Süßigkeit verheißenden Goldschimmer geprangt hatten, war nicht eine mehr zu sehen. Ganze Haufen von Blättern waren heruntergerissen und lagen umher. Der Boden in der Nähe des Spaliers war völlig zerstampft. Eine Menge junger Pflanzen waren umgeknickt, umgetreten. In den Blumenbeeten durch den halben Garten hin sah man tiefe Tritte, kostbare Blumen und junge Bäumchen waren umgeknickt, zusammengetreten. Ringsum war eine solche Verwüstung, dass sogar der beherzte Amtmann eine Weile wie gelähmt vor Schrecken dastand. Aber es dauerte nicht lange. Mit einer Stimme, die auch den erstarrten Gärtner sogleich lebendig machte, rief er: »Was ist das?« »Was ist es, Herr Amtmann?« rief dieser zurück. »Dieses Unkraut, dieses Unwesen, dieser Kesselflicker Nichtsnutz hat's getan. Ich hab schon immer gefürchtet, es komme noch so. Immer fährt sie da herum. Gestern Nacht noch habe ich sie gesehen.« In diesem Augenblick sprang Kathi über das Mäuerchen in den Garten hinein, wie sie öfters zu tun pflegte, und guckte nun mit ganz harmlosen Augen den Herrn Amtmann und den Gärtner an, die da standen.
»Komm hierher!«
donnerte der Amtmann Kathi an. Sie kam ganz unerschrocken und stellte sich vor den Amtmann hin. Jetzt war auch Herr Delmi hinzugetreten und schaute auf den zornsprühenden Amtmann und das angeklagte Kind, das vor ihm stand.
»Wann hast du das getan?«
fragte der Amtmann mit einer Stimme, die einem stärkeren Furcht eingejagt hätte. Aber Kathi zuckte nicht einmal mit den Augen, ziemlich trotzig sagte sie: »Ich habe nichts getan.«
»Was? Auch noch lügen?«
donnerte der Amtmann wieder. »Für dich gibt's nur ein Heilmittel.« Kathi machte zornsprühende Augen wie eine kleine wilde Katze, die sich zum Sprung rüstet. Aber der Amtmann fürchtete sich nicht vor Katzen. Seine aufgehobene Hand schlug zu, aber sie klatschte nicht auf Kathis Wange, wohin sie gerichtet war. Mit großer Wucht war sie auf Herrn Delmis Rücken niedergefallen, der im Nu zwischen den Amtmann und das Kind getreten war. Der Amtmann schaute betroffen einen Augenblick auf Herrn Delmi, dann sagte er voller Ärger: »Aber Herr Delmi, ich bin nicht daran schuld, dass so etwas Ungeschicktes geschehen konnte.« Dann wandte er sich und ging fort. Herr Delmi ging ihm nach. »Sie dürfen mir nicht übel nehmen, was ich tat, Herr Amtmann«, sagte er in seiner gewinnenden Weise. »Sie sind ein gerechter Mann und Sie wissen wohl, dass eine ungerechte Strafe tiefen Eindruck auf ein Kinderherz machen kann, der in seiner Weise verbitternd wirkt. Wie leid müsste es Ihnen tun, hätten Sie die Verantwortung dafür. Davor wollte ich Sie gern schützen. Sie zürnen mir deshalb gewiss nicht.«
»Ach was«, sagte der Amtmann immer noch in großer Aufregung. »Von Ungerechtigkeit kann da keine Rede sein. Es liegt ja alles klar zutage. Aber Menschen wie Sie wollen an nichts Böses glauben, und wenn es noch so bewiesen ist, dafür kriegen Sie hier und da Püffe und Stöße, die die anderen verdient haben, wie eben jetzt. Ich war nicht schuld daran, Herr Delmi.«
Damit trat der Amtmann ins Haus hinein, sichtlich schon ein wenig besänftigt. Herr Delmi ging nach dem Garten zurück. Da stand Kathi noch genau auf demselben Fleck, wo er sie verlassen hatte, wie festgebannt von einem überwältigenden Eindruck. Als er zu ihr herantrat, sagte sie tief aufatmend:
hat es stark wehgetan?« »Nein, nein«, sagte Herr Delmi lächelnd, »das hat nicht wehgetan. Es würde mir aber sehr weh tun, wenn du mich belügen würdest. Komm, Kind, gib mir deine Hand und sage mir nun noch aufrichtig, hast du das auch nicht getan?« Kathi reichte ihre Hand Herrn Delmi. Sie hatte zwei große Tränen in den Augen und sagte mit einer Stimme so gefasst wie nie zuvor, »Nein, ich habe es gewiss nicht getan, und ich will Ihnen auf der Stelle immer sagen, was ich Böses getan habe.« »Gut, Kathi, das ist mir lieb«, sagte Herr Delmi mit einem leisen Lächeln. »Aber siehst du, noch lieber ist es mir, wenn du erst gar nichts Böses tust. Willst du mir nicht diese Freude machen, dass ich die Gewissheit habe, von heute an will Kathi so wenig Böses wie möglich tun?« »Ja, ich will«, sagte Kathi, und ihr Gesicht leuchtete in einem ganz neuen Ausdruck. Dass sie Herrn Delmi eine Freude machen könnte, das hätte sie sich gar nicht denken können, und dass er sich um Kathi kümmern könnte, die doch alle Leute gering achteten, das ging dem Kinde tief zu Herzen. Unterdessen war der Amtmann auf dem Hausflur mit Tilly zusammengetroffen, die zur Schule gehen wollte und wohl mit Kathi ein Zusammentreffen im Garten verabredet hatte. »Tilly«, sagte der Vater rasch, »nun hör und merke dir's. Diese Kathi bringst du mir nie mehr wieder in unser Haus, noch in unseren Garten. Sie soll sich nicht unterstehen, sich hier wieder blicken zu lassen. Weiter will ich sie nicht bestrafen, wie sehr sie auch Strafe verdient hätte.« Tilly war sehr erschrocken und betrübt über diesen Befehl, denn sie hing sehr an der lustigen Kathi, trotz ihrer mannigfachen Untugenden. Dass sie irgendetwas angestellt hatte, konnte sich aber Tilly wohl denken. So wanderte sie in sehr gedrückter Stimmung den Hügel hinab, als sie auf einmal mit lauter, froher Stimme vor sich her singen hörte. »Jetzt geh ich entbehren, bergauf und bergab, und ich kann dir nix geben, weil ich selber nix hab. Und im Sommer, da gibt es rote Rosen am Rhein, dann geb i dir Blumen und bald die Dornen allein.« »Kathi, Kathi, warte doch«, rief Tilly, und einen Augenblick nachher war sie an Kathis Seite, und da diese so außerordentlich froh und guter Dinge war, vergaß auch Tilly in der kürzesten Zeit ihr Leid und wanderte lustig plaudernd an Kathis Seite der Schule zu. An demselben Abend, als Arbeit und Unterricht zu Ende waren, ging Max mit 6 oder 8 Büchern beladen dem Krankenhaus zu. Er hatte mit Elsa verabredet, ihr alle diese Bücher hinzubringen, damit sie die Geschichten auswählen könne, die Irene gefallen könnten. Denn Elsa wollte ihr vorlesen. Sie hatte Max gesagt, er solle die Bücher nur in der Stube der Pflegerin abgeben. Er behauptete aber steif und fest, sie ihr selbst ins Krankenzimmer hereinbringen zu müssen, sonst könne eines verloren gehen. So hatte Max glücklich den Grund gefunden, der ihn notwendigerweise in das Zimmer des vielbesprochenen Kindes führte. Hier eingetreten, legte er seine Last auf das Tischchen am Bett nieder. »Oh, wie viele!« »Wie viele«, sagte Irene in großem Erstaunen und streckte Max dankend ihre Hand entgegen. Er stellte sich dann an ihr Bett neben Elsa hin und schaute zu, wie diese der Kranken die schönen Bilder aus einem der Bücher zeigte. Es waren große Blätter mit fein gemalten Bildern darauf. Irenes Augen funkelten bei jedem Blatte mehr. »Oh, wie schön! Oh, wie schön!« rief sie immer wieder aus und begrüßte mit der größten Lebhaftigkeit jede neue Erscheinung von Menschen und Tieren und sprach zu ihnen, als ob sie leibhaftig vor ihr stünden. Ihre schmalen Hände waren die ganze Zeit in Bewegung, um die wechselnden Eindrücke von Wohlgefallen, Erstaunen, Beifall oder Abscheu darzustellen. Max schaute ganz verwundert zu und schien völlig vergessen zu haben, dass er nur die Bücher abgeben wollte. Jetzt trat Lex mit dem großen Atlas unter dem Arm ins Zimmer. Er trat gleich festen Schrittes zu Irene heran und legte den Atlas aufgeschlagen vor ihr auf das Bett. Jetzt will ich dir gleich zeigen, was für eine furchtbar weite Reise du gemacht hast, sagte er ohne alle weitere Einleitung und verfolgte nun auf der Karte mit dem Zeigefinger den ganzen Weg von Sorrent herauf bis nach Waldhausen. Da setzte er ab und schaute erwartungsvoll, welchen Eindruck es auf Irene hervorgebracht habe, diese ungeheure Reisestrecke so vor Augen zu sehen. Es hatte aber gar keinen auf sie gemacht. Sie schüttelte den Kopf und sagte, »Oh, das ist ganz anders weit.« Nun merkte Lex, dass sie das Wesen einer Landkarte nicht begriff. Da war nun eine gründliche Erklärung nötig. Er ging also mit dem Zeigefinger noch einmal zurück. »Du siehst doch hier Sorrent«, erklärte er. »Und dieses kleine Stückchen bis nach Neapel, siehst du?« Und nun bist du so weit gekommen. Das sind gewiss 100-mal so viel solche Stückchen. Und dann noch die großen Berge, an denen du vorbeigekommen bist. Siehst du diese hohen Berge? Nein, ich sehe sie nicht, sagte Irene erstaunt. Aber ich meine ja nicht wirkliche Berge, verbesserte Lex, als er sah, dass Irene gar nichts davon bemerken konnte. Du siehst doch diese Zeichen, die eben Berge sein sollen.
Nein, »die sehe ich auch nicht«, versicherte Irene.
Lex war in großer Verlegenheit. »Du hast doch schon einen Berg gesehen«, fragte er nun, um ganz vorn anzufangen.
»Oh ja«, versicherte Irene, »den Monte Sant'Angelo.«
»Also nun musst du dir denken, hier stehen wohl 10 oder 12 solche Berge und noch viel größere.«
»Oh, oh«, rief Irene aus und schlug die Hände zusammen. »Wo sollen die denn Platz haben?«
»Aber ich meine ja gar nicht die wirklichen Berge von Stein und Erde«, ereiferte sich Lex. »Siehst du, so mein ich's.« Und Lex nahm eines der Bilderbücher zur Hand. »Da steht ein Kind. Das ist auch nicht lebendig, aber du siehst doch, dass es ein Kind ist.«
Irene schüttelte den Kopf und zeigte auf die Bergkette, die Lex ihr vorgewiesen hatte.
»So sind Berge nicht«, sagte sie. »Der Mont Sant'Angelo sieht so aus«, und nun beschrieb sie mit ihrem Zeigefinger in der Luft die Umrisse des Berges. Jetzt erkannte Lex, dass er Irene erst eine Menge von figürlichen Zeichen auf seiner Karte erklären müsste. Da sah er nun ein so großes Arbeitsfeld vor sich, dass er gleich mit aller Kraftanstrengung daran gehen und heute noch ein gutes Stück erledigen wollte, als er durch den Eintritt von Tilly unterbrochen wurde, die gleich noch Kathi mitbrachte. Tilly hatte sich nämlich ausgesonnen, das kranke Kind mit Gesang zu erfreuen, kannte aber keine unterhaltenderen Lieder als die Kathi. So trat Tilly gleich mit unternehmender Zuversicht an Irenes Bett heran und sagte, »Geld, du willst gern, dass wir dir Lieder singen?« Irene nickte bejahend und schaute verwundert auf die immer mehr anwachsende Gesellschaft. Kathi begann sofort mit frischer Stimme ein Lied und voller Eifer sang Tilly mit, denn von den Liedern ihrer Freundin war ihr eine schöne Anzahl sehr geläufig geworden. Die Sängerinnen waren eben beim Schluss von Fiderix und Fiderax angekommen, als die Tür wieder aufging und Herr Delmi eintrat. Er hatte den letzten Teil des Gesanges noch mit angehört. Ein freudiges Lächeln ging über Irenes Gesicht, als sie Herrn Delmi erblickte. Sie streckte ihm gleich die Hand entgegen, er setzte sich an ihr Bett. Die anderen standen alle um ihn herum, es war eine ganze Versammlung. Längst hatte sich die Feldmauserin mit Grimm zur Wand gekehrt und Elsa heute gar keinen Bescheid auf ihre Nachfrage und ihren Besserungswunsch gegeben. »Hörst du gerne singen, Irene?« fragte jetzt Herr Delmi.
»Oh ja«, erwiderte sie, »leider kann ich aber selbst gar nicht mehr singen. Ich habe es versucht.« Und ihr gewohnter, ernsthafter Ausdruck kam wieder in ihre Augen.
»Lass dich's nicht betrüben«, sagte Herr Delmi in freundlichster Weise, »damit du wenigstens singen hörst, kommen wir jeden Tag einmal zu dir und singen dir vor. Kannst du denn auch nicht laut mitsingen, so stimmst du doch leise mit ein.«
»Kommen Sie auch mit?« fragte Irene.
»Gewiss, Ich singe auch mit, versicherte Herr Delmi. Alle, die wir hier sind, singen zusammen. Auch Kathi kommt mit. Sie hat eine gute Stimme und soll mit uns neue Lieder lernen. Kathi wurde ganz rot vor Freude über diese Anerkennung und dass sie alle Tage herkommen und mitsingen dürfe. Nun stand Herr Delmi auf und sagte, für heute habe Irene genug Besuch gehabt und fragte sie, ob sie sehr müde sei, aber sie erklärte, das sei gar nicht der Fall. Der Nachmittag sei so schnell vergangen, sie habe ganz vergessen, dass sie krank sei. Herr Delmi trat noch an das Bett der alten Frau und sagte ihr einige freundliche Worte, aber die tat, als schliefe sie so fest, dass sie keine Gewalt erwecken könne. Draußen vor dem Krankenhaus nahm Herr Delmi Kathi an der Hand, als habe er ihr etwas Besonderes zu sagen. Das merkten auch die anderen Kinder gleich und gingen hintendrein. »Kathi«, sagte Herr Delmi, »du hast ja wohl gesehen, wie sauber gewaschen und schön ordentlich gekämmt und angezogen Irene in ihrem Bett liegt. Siehst du, so macht man alle im Krankenhaus zurecht. Dann müssen aber ihre Besucher ebenso gut aussehen. Das bringst du an dir doch auch schon fertig, nicht wahr? Und was dir da so herunterhängt, das kannst du schon ein wenig zusammenflicken. Das hat dir wohl die Frau des Herrn Amtmanns auch gesagt? Oh ja, und dann hab ich's gleich wieder vergessen, sagte Kathi. So, so, das dachte ich mir schon. Es wäre mir aber sehr lieb, wenn du's jetzt nicht vergessen wolltest. Du wirst doch daran denken, Kathi, nicht wahr? Ja, sicher, und ich will's nie mehr vergessen, versprach Kathi. Auch Tilly hatte noch eine Besprechung mit der Freundin vor. Als Herr Delmi nun stillstand und Kathi frei ließ, zog Tilly sie beiseite und sagte ein wenig zögernd, »Siehst du, Kathi, ich weiß nicht warum, aber du darfst nicht mehr in unseren Garten und auch nicht mehr in unser Haus kommen.« Aber Kathi antwortete gleich ermutigend, »Das macht jetzt gar nichts, Tilly. Siehst du, ich darf alle Tage ins Krankenhaus kommen und du kommst auch. Und dann hab ich jetzt so viel zu tun, dass ich fast nicht fertig werde.« »Aber Kathi, du hast doch nie etwas zu tun,« sagte Tilly ganz verwundert. »Ja, jetzt schon, aber von heute ab hab ich sehr viel zu tun,« versicherte Kathi. Und ohne Säumnis lief sie nach Hause, zog ihr Röcklein aus, fädelte einen langen, langen Faden ein und fing an zu nähen, wie in ihrem Leben noch nie. Am folgenden Morgen wurde vor dem Krankenhaus ein Klavier abgeladen, in das Zimmer, in dem Irene lag, hineingetragen und dort an die Wand gestellt. Das hatte alles Herr Delmi noch am vorigen Abend angeordnet, denn auf seine Frage hatte ihm die Frau des Amtmanns geantwortet, er werde wohl aus dem Wirtshaus für einige Zeit ein Klavier zur Miete bekommen können. So war es auch, und gleich den Tag darauf konnte die Sache nach Herrn Delmis Wunsch in Ordnung gebracht werden. Nach Abrede erschienen auch die Kinder des Amtmanns mit Herrn Delmi gegen Abend im Krankenhaus, wo ein Mädchen unter der Haustür auf sie wartete, das eine so merkwürdige Veränderung erfahren hatte, dass es kaum mehr zu erkennen war. Es war Kathi. Sie musste sich sehr gründlich gewaschen haben, denn überall war ihre Haut noch dunkelrot vom Abreiben. Ihre Haare hatte sie vermittelst einer beträchtlichen Menge Wasser so an den Kopf festgeklebt, dass nicht ein einziges Härchen aufstand. Die Flicken ihres Röckleins hatte sie alle zusammengezogen und in einer Weise aneinander festgenäht, dass sie nun wie in einem engen Sack steckte und ganz kleine Schritte machen musste. Dafür war aber alles fest aneinander und nicht ein einziger hängender Fetzen mehr zu sehen. Herr Delmi schüttelte der erneuerten Kathi freundlich die Hand und Elsa beschloss bei dem Anblick, die Mutter zu bitten, wieder ein Kleid von Tilly an Kathi übergeben zu lassen, damit diese sich wieder frei bewegen könne. Im Krankenzimmer setzte sich Herr Delmi ans Klavier und spielte die Weisen, die er mit den Kindern singen wollte. Das war nun eine andere Art von Liedern, als Kathi sie sang. Sie mussten aber Irene wohl gefallen, denn sie beugte sich ganz vor in ihrem Bett, um auch keinen Ton zu verlieren. Nun begann der Gesang, und der tönte so frisch und schön, dass auch die alte Feldmauserin sich heimlich von der Wand umkehrte und lauschte.